Täglich erfahren wir aus der Fernsehwerbung von technischen Hilfen für Menschen, die nicht mehr alles hören. Doch wie sieht das Leben von Älteren und auch Jüngeren aus, die auf Hörhilfen angewiesen sind? Wie funktionieren eigentlich diese Hilfsmittel? Und wie kann man Gebäude so ausstatten, dass das Hören leichter wird? Guten Abend aus dem Radiocafé. Begrüßt Sie heute Gerhard Wagner. Die Sendung heißt Dinge, die das Leben deutlicher machen. Herr Ingenieur Sturmer, an Sie all diese Fragen kurz zusammengefasst. Die werden wir heute in der Sendung behandeln. Ich möchte aber beginnen mit dem Jahr 2016. Bis dahin sollte ja Barrierefreiheit gelten nach dem Behindertengleichstellungsgesetz. Was bedeutet das eigentlich vom technischen Standpunkt für Sie? Kommen da Institutionen an Sie heran und sagen, bitte, können wir das umwandeln? Wie spielt sich das ab?
Das Bundesgleichstellungsgesetz ist aus der Sicht der Schwerhörigen ein bisschen ein Problem, weil die Schwerhörigen wie in vielen anderen Fällen einfach durch den Rost fallen. Das ist die unsichtbare Behinderung und dadurch wird sie auch bei der Gleichstellung gerne übersehen. Natürlich gelten die Vorschriften des Gleichstellungsgesetzes genauso wie überall anders, dass also bis zum Ende des heurigen Jahres alles barrierefrei sein sollte. Das heißt, in entsprechenden Räumen passende Raumakustik, Ausstattung mit induktiven Höranlagen etc., um also hier das Hören und insbesondere das Verstehen für die schwierigen Personen zu erleichtern.
Ich möchte nur gerne ergänzen, habe ich vorher nicht gesagt, Sie sind deshalb Experte, weil Sie sich diese technischen Anlagen auch selbst errichten können und auch selbst viele schon errichtet haben. Wir berichten dann auch im Laufe der Sendung, wo man barrierefrei hören kann. Ich möchte am Telefon aus Graz zugeschaltet Hans Neuhold gerne begrüßen von der österreichischen Schwerhörigen Selbsthilfe. Wie sieht denn aus Ihrer Sicht, Herr Neuhold, die Situation für Menschen, die schlecht hören, aus im Alltag? Gibt es Dinge, die nach dem Behindertengleichstellungsgesetz für Sie auf jeden Fall noch verbessert werden sollten?
Naja, die Verbesserungen, glaube ich, wäre umfassend notwendig. Wie der Herr Ingenieur Sturmer schon gesagt hat, fallen wir Schwerhörige meistens heraus oder man nimmt eigentlich unsere Situation kaum ernst. Behindert ist immer der, der offensichtlich im Rollstuhl sitzt oder andere offensichtliche Behinderungen hat. Und unser Problem ist auch im Gleichstellungsgesetz das, dass es an und für sich, so viel ich informiert bin, nur für Bundesgebäude und Gebäude gibt, die im Besitz des Bundes stehen und dass in den Ländern selbst sehr verschiedene Gesetze existieren oder zum Teil ernst genommen werden und zum Teil überhaupt nicht ernst genommen werden.
Sie haben selbst eine Hörhilfe, ein Cochlea-Implantat. Ja. Und Sie können jetzt mit mir telefonieren. Sie würden ja ohne diese Hörhilfe eigentlich fast gar nichts hören. Können Sie uns ein bisschen beschreiben, wie das funktioniert und wie Sie das verwenden?
Ich habe Gott sei Dank das Glück. Ich bin also vor 13 Jahren gänzlich ertaubt, nachdem ich vorher schwerhörig war und in Jugendjahren also noch einigermaßen gut gehört habe. Und wurde dann vor 13 Jahren mit einem Cochlea-Implantat ausgestattet. Das heißt, es ist eine Operation, wo ein Implantat im Hinterkopf eingeplant wird und zwei Elektroden in das Innenohr geführt werden. Das heißt, es somit eine elektromagnetische Reizung besteht oder entsteht. Und ich trage nach außen hin meinen Sprachprozessor, und mit dem telefoniere ich jetzt mit Ihnen ganz normal, ohne jede zusätzliche Hilfe.
Ja, ich komme wieder zurück zum Herrn Ingenieur Sturmer. Wie funktionieren denn, wir haben jetzt eine Spezialform gehört, eines Hörgerätes, ein Cochlea-Implantat, aber welche Ursachen hat denn Schwerhörigkeit prinzipiell und wie funktionieren denn dann die verschiedenen? Es gibt ja nicht nur ein Hörgerät, es gibt ja mehrere. Können Sie uns die wichtigsten Dinge sagen? Beginnen wir vielleicht mit dem Cochlea-Implantat und wie die ganzen Geräte funktionieren.
Naja, zunächst zum Thema Schwerhörigkeit. Jeder Schwerhörige hat seine eigene individuelle Schwerhörigkeit. Es gibt also keine zwei gleichen Schwerhörigkeiten. Es gibt gewisse Charakteristika, die sich dann medizinisch in Gruppen einordnen lassen. Das Problem ist, dass bestimmte Frequenzbereiche fehlen. Also es ist nicht nur so, dass der Schwerhörige einfach leiser hört, wie gemeinhin angenommen wird, sondern es fehlen also gewisse Bereiche aus dem tonalen Spektrum, die eben das Verstehen erschweren. Das heißt, der Schwerhörige hört zwar in vielen Fällen, aber er versteht nicht. Das sind zwei Paar Schuhe. Hören, das rein passive Aufnehmen akustische Informationen, verstehen dann das Zuordnen zu bekannten Strukturen, ähnlich einer Rechtschreibprüfung beim Word oder ähnlichen, nur wesentlich komplizierter und wesentlich komplexer. Und darauf sind dann die verschiedensten Hörgeräte abgestimmt. Das Hörgerät verstärkt also nicht nur einfach, macht alles lauter, sondern es geht eben darum, diese fehlenden Bereiche sozusagen wieder zur Verfügung zu stellen, wobei natürlich auch das beste Hörgerät immer eine Hilfe bleibt und ein gutes, gesundes Ohr natürlich nicht ersetzen kann.
Also einen hundertprozentigen Ausgleich gibt's nicht. Sie haben ja einmal gesagt, und das habe ich mir gut gemerkt, ich hoffe es stimmt, korrigieren Sie mich, wenn ich es mir nicht richtig gemerkt habe, dass das Schwierige ist, selbst wenn ich die Vokale sehr deutlich und gut höre, sind die Selbstlaute, also das S ist ja zum Beispiel eines von dem, die sind sehr obertonreich und gerade in diesen höheren Frequenzen nimmt die Hörfähigkeit dann ab. Habe ich mir das richtig gemerkt?
Das stimmt, also das Wesentliche der Sprache, des Verstehens grundsätzlich sind die Konsonanten und die Konsonanten, gerade die Zisch- und Explosivlaute, also S, C, Sch, aber auch die Explosivlaute P, T, K, gehen also in sehr hohe Frequenzbereiche mit den Overwellen und den Formanten bis an die 10 Kilohertz im Normalfall. Und wenn also hier ein Defizit besteht, dann werden diese Frequenzen eben nicht übertragen und das Gehirn kann also dadurch einfach nicht verstehen. Das ist ja vollkommen richtig.
Und deshalb kommt es dann auch zu dieser Redewendung, die Leute hören zwar, aber nur das, was sie wollen. Ja, sie hören vielleicht zufälligerweise ein paar Sachen, wenn es vielleicht nicht mit solchen hohen Obertönen bestückt ist. Was ich Sie auch noch fragen wollte, man hört doch oft ein Hörgerät, das pfeift. Was ist denn das, ein pfeifendes Hörgerät?
Naja, ein pfeifendes Hörgerät ist möglicherweise einmal ein Zeichen einer schlechten Anpassung durch den Hörakustiker, so wie auch in der Tontechnik allgemein, wenn ich ein Mikrofon neben den Lautsprecher halte, kommt es zu einer akustischen Rückkopplung und das Mikrofon pfeift. Und jetzt habe ich auch natürlich beim Hörgerät das Mikrofon direkt am Hörgerät eben sitzen und den Lautsprecher eben am anderen Ende des Hörgeräts sozusagen, wenige Zentimeter auseinander. Und das kann natürlich dann eben zu akustischen Rückkopplungen führen.
Sie haben einmal, kommen wir jetzt zu den Hörgeräten im Allgemeinen. Sie sind ja Experte dafür. Sie haben einmal gesagt, Sie sind gar nicht so begeistert von diesen Im-Ohr-Hörgeräten, wo man das Hörgerät versteckt, was in der Fernsehwerbung ja relativ oft jetzt angeboten wird. Was ist denn die Ursache, dass Sie das nicht empfehlen würden?
Na, das hat mehrere Gründe. Der eine Grund ist natürlich, dass durch die Kleinheit der Geräte, es muss ja auch noch eine Batterie untergebracht werden, die Leistungsfähigkeit zunächst einmal beschränkt ist. Das heißt, diese ganz kleinen Im-Ohr-Hörgeräte sind vorzugsweise wirklich nur für leicht- und mittelgradige Schwerhörigkeit geeignet. Ich habe rein aus mechanischen Gründen nicht Platz für gewisse Zubehörteile, wie zum Beispiel eine sogenannte T-Spule für induktives Hören.
Können Sie uns das gleich erklären? Was ist das? Man hört ja auch in manchen Gebäuden, ist mit Induktionsanlagen ausgestattet. Was ist das?
Die induktive Signalübertragung ist eine technische Hilfe für Schwerhörige, wo in einen Raum, jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, eine Drahtschleife verlegt wird, die das Tonsignal über spezielle Verstärker bekommt. Es bildet sich dann hier im Raum ein schwaches Magnetfeld, das im Rhythmus der Sprache der Musik pulsiert. Und mit dieser Spule im Hörgerät kann der Schwerhörige dieses Tonsignal wieder empfangen. Das führt jetzt dazu, während das Mikrofon im Hörgerät ja zwischen quasi guten und bösen Schall, Nutz- und Störsignal nicht unterscheiden kann, hört er nur das, was in die Induktion übertragen wird. Das heißt, Nebengeräusche, wie zum Beispiel hier Kaffeetassen klappern oder ähnliches, wird nicht übertragen, weil das ja vom Mikrofon nicht aufgenommen wird. Das heißt, der Schwerhörige hört absolut klar und störungsfrei und hat also virtuell sein Ohr praktisch im Mikrofonkopf zum Beispiel die Sprecher sitzen.
Okay, das ist der Vorteil der Induktionsanlagen, Induktion überhaupt. Welche Anlagen es gibt, da kommen wir dann auch im zweiten Teil der Sendung. Kommen wir wieder zurück. Das hat also keinen Platz bei diesen Innenohrhörgeräten. Was sind weitere Nachteile?
Naja, weitere Nachteile sind natürlich die sehr komplexe Bedienung. Diese sehr kleinen Hörgeräte verlangen eine sehr gute Feinmotorik.
Die ältere Leute, die es ja brauchen, meistens nicht mehr haben.
Das ist ein sehr großes Problem. Dann sind diese kleinen Geräte dank dieser Mikroelektronik, die hier erforderlich ist, natürlich auch höherpreisiger als Standardhörgeräte. Das heißt, auch die Investitionen für den Betroffenen sind also meistens höher. Und die Frage ist, ob jetzt der Nutzen eines solchen kleinen Hörgeräts diese Mehrkosten aufwiegt, so wie also sehr häufig Hörgeräte angeboten werden, die viel zu viel können und dann kann es der Betroffene nicht bedienen.
Mhm. Es gibt noch ein weiteres Problem, das allerdings nach ein paar Takten Musik, Barockmusik, diesmal von Henry Purcell. Sie hören Freak Radio auf Ö1 Campus, heute zum Thema Dinge, die das Hören deutlicher machen. Herr Ingenieur Sturmer, Sie haben genau erzählt, wie diese Hörgeräte funktionieren, warum diese Außengeräte manchmal nützlicher sind als die Innenohrgeräte. Ich habe jetzt viele Leute, die irgendein Geschäft gehen, sich ein Hörgerät kaufen, die regen sich dann furchtbar auf, das hilft überhaupt nichts, ich höre eigentlich gar nicht, oder es ist zu laut oder sind nicht zufrieden damit. Und ich habe mir sagen lassen, man muss sich daran gewöhnen und das muss auch noch nachjustiert werden. Warum und wie läuft das ab?
Ein großes Problem ist, dass also viele Menschen, die mit Hörproblemen dann eben zu kämpfen haben, viel zu spät zum HNO-Arzt gehen und damit sich Hörgeräte verordnen lassen. Das Problem ist, das Gehirn verlernt das Hören und wenn jetzt ein Hörgerät angepasst wird, 10, 15 Jahre zu spät, das sind so die üblichen Größenordnungen, dann führt es dazu, dass einfach wieder Geräusche gehört werden oder wahrgenommen werden, die der Schwerhörige nicht mehr zuordnen kann. Das führt also jetzt dazu, dass er sagt, es ist alles so laut, es ist alles so schrecklich, ich will das gar nicht.
Das Gehirn ist eigentlich überfordert, könnte man eigentlich sagen,
Das Gehirn oder? Ist also zunächst einmal überfordert, das muss erst schön langsam wieder lernen, so aus irgendwelchen versteckten hinteren Ecken sozusagen, diese Erinnerungen an die Geräusche herauszukramen. Und da gehört jetzt aber auch sehr viel Feingefühl des Hörakustikers dazu, Wenn also jetzt jemand einen Hörverlust von 50 oder 60 Dezibel hat, das ist also für eine Erstanpassung gar nicht so ein seltener Wert, das ist schon eine sehr veritable Schwerhörigkeit, und der dreht das Hörgerät einfach zu laut auf, man sagt, na okay, 50 dB fehlen, also gehen wir 50 dB dazu, dann sind wir wieder auf Null, dann führt das eben dazu, dass der Betroffene überlastet ist. Das muss auf oft über eine Zeit von einem halben Jahr langsam in 10 dB-Stufen angehoben werden, dass sich der Schwerhörige wieder daran gewöhnen kann, auch was die Klangfarbe und all diese Dinge betrifft, damit sich also der Betroffene wohlfühlt und dann wird er das Hörgerät auch akzeptieren und dann wird es auch gerne tragen.
Ich würde jetzt gerne noch einmal den Herrn Hans Neuhold in Graz am Telefon fragen, wie war das eigentlich bei Ihnen? Wie plötzlich ist Ihre Schwerhörigkeit gekommen? Und wie ist Ihre Hörqualität heute mit den Mitteln, die Sie haben? Können Sie zum Beispiel für sich selber, für Sie selber qualitätvoll auch Musik hören?
Bei mir war es ein schleichender Verlust. Hat ungefähr 25 Jahre begonnen. Dann Hörgeräte, immer stärkere Hörgeräte, bis dann eines Tages das Gehör überhaupt nicht mehr vorhanden war. Dann eben diese Cochlea-Implantation. Und ja, mit dem komme ich eigentlich gut zurecht. Aber, wie Herr Stürmer schon gesagt hat, ich musste natürlich gerade mit diesen Geräten völlig neu hören lernen. Das ist ein Prozess, der einfach nicht von heute auf morgen geht, sondern der bei mir ungefähr ein Jahr, eineinhalb Jahre gedauert hat. Und dann habe ich wieder Lust bekommen, Musik zu hören. Und ich bin einfach glücklich, dass ich es heute wieder einigermaßen, vielleicht nicht 100%, aber einigermaßen wieder schaffe, jegliche Musik auch zu hören und zu genießen.
Sehr schön. Meine Frage an Sie noch, Herr Ingenieur Alfred Stürmer. Beim Telefon spielt da die Induktion auch eine Rolle beim Telefonieren? Kann sie eine Rolle spielen?
Na, die kann eine sehr große Rolle spielen. Diese T-Spule, diese Bezeichnung T-Spule kommt ja eigentlich aus der guten alten Zeit der schwarzen Bakelit-Telefone mit Wählscheibe. Da waren Magnethörer drinnen, die so ein starkes Magnetfeld erzeugt haben, dass man diese sehr leicht ins Hörgerät übertragen konnte. Heute werden in die Telefone extra sogenannte Streufeldspulen eingebaut, um wieder ein induktives Hören zu erleichtern. Es gibt heute Handys, die entsprechend ausgerüstet sind, damit also hier auch ein leichtes Telefonieren möglich ist. Hängt aber jetzt auch sehr ab von der individuellen Schwerhörigkeit, von der Anpassung des Hörgeräts, von der Art des Telefons. Also da ist eine sehr, sehr große technische Bandbreite gegeben.
Im letzten Teil der Sendung möchte ich mich gerne verschiedenen Räumen mit guter Akustik zuwenden. Wieder nach ein paar Takten Musik mit Henry Purcell. Sie hören Freakradio heute zum Thema Dinge, die das Hören deutlicher machen. Und ich möchte ein paar Plätze mit guter Akustik mal erkunden. Und meine erste Frage geht an den Herrn Hans Neuhold. Können Sie mir sagen, welche Räume in Graz können Sie mit Ihrer Induktionsspule gut benutzen?
Ich habe mich selbst jahrzehntelang eingesetzt dafür. Ich kann also in die Oper gehen. Graz, ich kann ins Schauspielhaus gehen, die Kammersäle sind ausgestattet, es sind ungefähr 15 Kirchen damit ausgestattet und tut mir jetzt schwer, also alle Räume jetzt zu nennen, aber es ist ein erklecklicher Teil von Veranstaltungsräumen, die bereits mit Induktion versorgt sind.
Was bedeutet denn das für Sie ganz persönlich für einen Unterschied, wenn Sie jetzt einmal angenommen in eine Kirche gehen, die eine Induktionsanlage hat, im Vergleich mit einer Kirche, die nur ein herkömmliches Lautsprechersystem hat?
Es ist so, dass Lautsprecher für uns Schwerhörige in vielen Fällen eine Verschlechterung bedeuten, weil es zwar lauter wird, aber nicht deutlicher. Und gerade in Kirchen ist ein sehr hoher Nachhall notwendig, sonst würde ja auch eine Orgel nicht mehr klingen. Ja? Aber für uns Schwerhörige ist es wieder ein Nachteil. Wenn ich daher Sprache verstehen möchte, ist die Induktionsanlage eine sehr gute Lösung, weil ich nur den Sprecher, den Priester, den Prediger oder wen immer deutlich verstehe und heraushören kann aus allen anderen räumlichen Schallsituationen.
Ja, vielen Dank, Herr Ingenieur Alfred Sturmer. Ich möchte jetzt mit Ihnen ein paar Gebäude besprechen, von denen ich weiß, dass Sie da gut Bescheid wissen. Sie haben nämlich selbst einmal gesagt, in Wien ist in der Stadthalle, die Halle F, ein Geheimtipp, zwar 2000 Sitzplätze, aber kaum jemand weiß, dass es eine Induktionsanlage gibt. Können Sie uns dazu was berichten?
Naja, die Wiener Stadthalle ist also da sicher ein typisches Beispiel für viele. Nach langen Diskussionen wurde also entschlossen, die neue Halle F auf allen Sitzplätzen, und das sind also rund 2000, induktiv auszustatten, was aufgrund der Größe technisch natürlich sehr, sehr aufwendig war. Die Anlage ist eine der besten Europas, wurde auch in internationalen Fachmedien kommentiert und präsentiert. Nur die Stadthallengesellschaft ist seit Jahren nicht bereit, die an sich vorgeschriebenen Piktogramme zu montieren, dass die Schwerhörigen auch wissen, dass es diese Anlage gibt. Es sind auch 3 von den 6 Kassen mit Induktionsanlagen ausgestattet, damit die Kommunikation erleichtert wird. Piktogramme gibt es nicht.
Die wären aber nach dem Behindertengleichstellungsgesetz dann wirklich einforderbar. Wir haben nur mehr wenig Zeit und ich möchte noch einige mehr besprechen. Filmfestival am Rathausplatz, um in Wien zu bleiben, hat auch eine Induktionsanlage. Das ist ja sogar im Freien. Wie funktioniert denn das eigentlich im Freien?
Ja, funktioniert vom Prinzip her natürlich genauso, nur dass die Kabel entsprechend wettergeschützt verlegt werden müssen. Ist meines Wissens der einzige Open-Air-Spektakel sozusagen europaweit, der mit Induktionsanlage ausgerüstet ist.
Das heißt, im vorderen Block ist also ein Teil, der für Induktion geeignet und zugeschnitten ist. Wir haben vorher von Kirchen in Graz gesprochen. Wie sieht es denn in Wien aus mit Kirchen?
Im Wesentlichen traurig. Ganz in der Nähe hier.
Wir sitzen in der Argentinierstraße für die Zuhörer.
Ganz in der Nähe hier. Die Elisabethkirche ist also mit Induktion ausgestattet. Es sind also einige Kirchen ausgestattet, würde ich sagen 15, 20 in Wien.
Evangelische Trinitatiskirche im 14. Bezirk habe ich hier zum Beispiel, um auch eine evangelische zu nennen. Wie sieht es denn mit Kulturveranstaltungsräumen in Wien aus, Theatern, Konzerträumen und so weiter?
Traurig.
Was heißt das?
Ja, es gibt im Prinzip nichts. Es gab in den 70er, 80er Jahren Versuche, bei den Bundestheatern was zu machen. Das ist dann wieder eingeschlafen. Und also Burgtheater, Staatsoper oder ähnliche Theater an der Wien, Konzerthaus, Musikverein, die haben alle sowas nicht.
Das heißt aber auch hier könnte man eigentlich, wenn die Gleichstellung in Kraft tritt, das eigentlich auch einfordern. Ich schwenke gleich weiter. Kommen wir nach Tirol. Erdl und Kematen sind hier zwei Orte, die angeblich gute Anlagen haben.
Kematen ist Oberösterreich.
Entschuldigung, Kematen.
Nur zu korrigieren. Ja, also in Erdl sind beide Festspielhäuser, also das neue Festspielhaus und das alte Passionsspielhaus, vollständig induktiv ausgestattet, nach dem letzten Stand der Technik. In Amstetten ist zum Beispiel die Pölzhalle jetzt renoviert worden und komplett und teilweise ausgestattet. In Kematen das Chemart als interkulturelles Zentrum. Also es geschieht hier schon etwas. Also in den ländlichen Gebieten eigentlich mehr als in Wien.
Ja, und dann würde ich gerne die Schlussfrage stellen an Hans Neuhold. Was würden Sie sich, wenn das Gleichstellungsgesetz in Kraft tritt, am dringendsten wünschen, dass sich verbessert?
Ja, ich glaube, die zwei Dinge sind heute schon gesagt worden, in allen Versammlungs- und Veranstaltungsräumen wirklich gute Induktionsanlagen und zweitens, dass im Bauwesen auch die Raumakustik entsprechend berücksichtigt wird, weil ein hoher Nachhall die Schwerhörige das Bestehen sehr massiv verschlechtert. Und ich denke mir, wenn es uns auch in den Vereinen gelingt, Schwerhörige selbstständiger und selbstbewusster zu machen, das ist unsere Aufgabe, dann wird es auch ab kommendem Jahr zu mehrfachen Klagen kommen. Und vielleicht ist das auch ein Weg, wo man etwas verändern kann.
Ja, ich möchte hinweisen noch auf einige Sendungshinweise. Sie hören Frickradio nächste Woche wieder am Dienstag um 20.30 Uhr. Um 20 Uhr bereits hören Sie meist ein Freak Classic, eine Wiederholung, die zum Thema passt. Und die Sendungen werden jeweils am Sonntag um 20.30 Uhr wiederholt. Ich bedanke mich heute bei meinen Gästen, Herr Ingenieur Sturmer und Herrn Hans Neuhold, und verabschiede mich aus dem Radiocafé im ORF, Gerhard Wagner.